Am letzten Dienstag hat Waltraud einen Impuls gehalten zur Jahreslosung aus dem 6. Kapitel, Vers 37 des Johannesevangeliums. Da heißt es: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jemand hat zu diesem Vers gesagt, das ist das Rettungsboot Gottes für uns in dieser Zeit. Ja, und ich meine, wie jedes Boot hat auch dieses Rettungsboot, wenn ich in dem Bild bleibe, einen Namen und es heißt Jesus Christus. Er ist unser Retter, er ist der, der uns den Weg führen kann und der uns überhaupt sagen kann, wo es denn lang geht. Wie gut zu wissen, dass wenn wir uns auf den Weg zu ihm begeben, dass er uns nie abweist. Dass er zu uns sagt, komm zu mir, er kommt uns mit offenen Armen entgegen und er hat uns versprochen, er ist jeden Tag bei uns. So, und wenn wir dann nun bei ihm sind, was erwächst für uns daraus? Die Erfahrung, die der Apostel Paulus mit Jesus als seinem Herrn gemacht hat, hat er an mehreren Stellen in seinen Briefen aufgeschrieben, so auch im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, Vers 17. Und diese Stelle habe ich euch heute Abend mitgebracht und will an dem, was Waltraud gesagt hat, anknüpfen. Also Paulus schreibt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Allein aus dem Vers ergeben sich schon fast meine drei Punkte, die ich euch heute mitgebracht habe. Erstens, wenn jemand in Christus ist. Zweitens, das Alte ist vergangen. Und drittens, Neues ist geworden. Also erstens, wenn jemand in Christus ist. Wie kann ich denn in Christus sein? Als ich den Impuls für heute vorbereitet habe, ist mir deutlich geworden, dass diese Sprech- und Denkweise für mich gar nicht so geläufig ist. Jesus ist mein Herr und Meister. Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist für mich die Quelle allen Lebens und vieles andere mehr. Aber zu sagen, ich bin in Christus, das war mir erstmal fremd. Wenn mir dann so eine Stelle begegnet, dann mache ich das so, wie ich es eigentlich dann immer zu tun pflege. Ich überlege, ob Jesus selber zu diesem Inhalt etwas gesagt hat. Also hat Jesus selber zu seinen Jüngern in den Evangelien nicht nochmal irgendwie was angedeutet, sondern hat er es direkt gesagt. Und da ich ja nun schon seit Jahrzehnten jeden Tag in den Evangelien lese, ist mir auch gleich eingefallen, ja, hat er im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Das könnt ihr nicht jetzt, aber mal in der kommenden Woche gerne zu Hause nachlesen. Das ist so schön geschrieben und so einfach und einleuchtend, dass ich euch das nur wärmstens ans Herz legen kann. Wenn du wissen willst, was das heißt, dass du oder dass jemand in Christus ist und Christus in dir. Gleich zu Beginn dieses 14. Kapitels sagt Jesus, dass er jetzt nach seiner irdischen Zeit wieder zum Vater zurückgeht und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass er schon mal vorausgeht, um für jeden von uns eine Wohnung, einen Platz vorzubereiten. Das ist für uns einleuchtend, für die Jünger damals gar nicht. Also wenn du dich mit solchen und ähnlichen Stellen schwer tust, kannst du immer wieder getrost sein, du bist nicht allein, auf jeden Fall den Jüngern Jesu ging es genauso. Und das nimmt dann auch ein bisschen den Druck raus. Manche von uns denken ja immer wieder, wenn ich doch nur damals gelebt hätte, die Jünger hatten es viel einfacher als wir heute. Sie haben ja Jesus gesehen. Ja, richtig. Aber einfacher hatten sie es aus meiner Sicht wohl nicht. denn sie konnten nicht auf die Erfahrungen von zig Menschen in zig Jahrhunderten zurückgreifen. Also das, was uns heute völlig selbstverständlich ist, dass Jesus auferstanden ist und lebt, das war für die Jünger überhaupt erstmal aus jeglicher Reichweite. Da mussten sie sich erstmal herantasten. Und so ist das auch hier an dieser Stelle, an dem 14. Kapitel. Für Jesus ist es völlig klar, er geht zum Vater. Die Jünger, die jetzt 3 Jahre mit ihm gegangen sind, müssen doch wissen, wohin der Weg geht. Aber Thomas sagt sofort, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Und Jesus gibt ihm die Antwort und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann fährt er fort, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und zack, bumm, jetzt nicht Thomas, sondern dann kommt Philippus und sagt, Herr, zeig uns den Vater. Und man könnte fast sagen, mit einem Stoßseufzer sagt Jesus, schon so lange, Philippus, bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also du siehst, wie sich auch die Jünger an diese Wirklichkeit, an die himmlische Wirklichkeit herantasten. Und dann aber ein paar Verse weiter, im 14. Kapitel, Vers 20 und dann Vers 21, sagt Jesus es ganz klar. Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zeigen. Also das ist doch sehr, sehr einfach zu verstehen, was es jetzt dann heißt. In Christus zu sein heißt es, ihn zu lieben. Und ihn zu lieben, das lässt er auch nicht im Wagen, sondern sagt, wer das tut, was ich gesagt habe, wer meinen Worten folgt, der ist es, der mich liebt und in dem werde ich wohnen und er in mir. Also, wenn du in Jesus Christus sein willst, und ich gehe davon aus, du willst es genauso wie ich, dann können wir das immer wieder tun, indem wir das Wort Jesu in uns aufnehmen. Gerade die Worte, von denen er selber sagt, wie er zu uns steht. Zum Beispiel im 10. Kapitel des Johannesevangeliums, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, damit sie und damit du das Leben hast und es in Fülle hast. Oder auch 2 Verse vor der Jahreslosung im Johannesevangelium, im 6. Kapitel, Vers 35, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Also nimm diese wunderbare und sehr gesunde Speise immer wieder zu dir. Das Brot Jesu und sein Wort. Dann hast du alles, was du brauchst, um deinen Lebensdurst zu stillen. Und du hast alles, was du brauchst, um dich in dieser Welt hier zurechtzufinden und den Weg mit ihm zu gehen. Und das ist ja, was wir auch jeden Dienstag hier tun. Ein Wort von Jesus aufzunehmen, um mehr in der Gemeinschaft mit ihm zu leben und uns darin in allen auch Herausforderungen gegenseitig zu stützen und zu stärken. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Wer so, wie ich es gerade beschrieben habe und wie Jesus sagt, mit Jesus lebt, der ist, so sagt Paulus, eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, das ist nicht nur, dass Jesus oder Gott eine Kleinigkeit an uns ändert. Nein, nein. Das ist ein völlig neues Leben, was er uns da anbietet. Und dann, damit es nochmal deutlich wird, greift Paulus das hier auf und sagt, eine neue Schöpfung, Doppelpunkt, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also der Blick geht in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Bleiben wir jetzt hier erstmal bei dem zweiten, das Alte ist vergangen. Nun, auch hier möchte ich zwei Punkte herausgreifen. Wenn wir mal in Ruhe auf unser Leben schauen und auf uns selber, dann ist es oft so, dass wir aus der Vergangenheit alles Mögliche mit uns schleppen. Auch Verletzungen. Wenn wir da frei sein wollen, dann ist es gut, uns einzuüben in Vergebung und Versöhnung. Das Leben ist nun mal so, bei dir, bei mir, bei jedem, dass nicht alles so läuft, wie wir uns das wünschen und gern hätten. Es kommt immer wieder zu Überraschungen, auch zu Unangenehmen, zu Verletzungen und Enttäuschungen. Nachtragend da zu sein, heißt ja, ich trage es dem anderen nach, aber ich habe es bei mir hängen auf den Schultern. Und deshalb ist es gut, solche Dinge loszulassen und in der Vergebung in Gottes Hände zu legen. Letztes Mal hat Waltraud etwas für mich auch Neues und sehr Gutes gesagt. Sie hatte in ihrem Impuls ja aufgegriffen, dass jemand zu ihr gesagt hat, du bist nicht erwünscht. Und sie sagte dann, sie hat das Jesus abgegeben und sich gleich den Kontrapunkt dazu gesagt, bei Jesus, bei Gott bin ich erwünscht. Und das möchte ich euch heute nochmal sehr ans Herz legen. Wann immer irgendwas kommt, was dich ärgert, enttäuscht, verletzt, lass es nicht in dir drin. Was passiert sonst? Es wirkt sich aus. All das, was da nicht okay ist, was dich verletzt, das ist manchmal wie ein Pfeilgift. Und je länger dieses Gift in dir wirkt, desto mehr wirkt es sich aus. Jesus sagt ja, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ein Therapeut sagte mal, es gibt die Sorgen in die Gegenwart und Zukunft, da komme ich dann gleich noch drauf. Und er sagte, es gibt die Sorgen in die Vergangenheit, nämlich die Sorge, dass da was ist, was mich verletzt hat und was ich nicht loswerde, wo ich aber einen anderen eigentlich zur Rechenschaft ziehen will, der das verursacht hat. Nur das funktioniert nicht. Und deshalb spricht er von der Sorge mit Blick auf die Vergangenheit, von sogenannten Wiederkäuen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du bist von jemandem enttäuscht oder verletzt worden. Du hast das in dir drin und dann kreist und kreist es um sich herum. Also ich habe das auch wiederholt bei mir erlebt. Ich bin vom Typ her sehr ordnungsliebend, gewissenhaft. Mir ist unbedingt wichtig, in der Wahrheit zu sein. Und wenn mich jemand, und ich sehe das, bewusst und willentlich anlügt, dann verletzt mich das. Und dann kreise ich immer früher bei einigen Malen so drumherum und sage, wie hätte ich das verhindern können und was kann ich denn nur machen und. Ja, gar nichts kann ich machen, weil wenn der andere sich nicht drauf einlässt. Und dann ist es gut, das gar nicht erst lange in sich drin zu lassen. Also so wie bei Waltraud, diesen drei Schritt zu gehen. Das erste ist, jemand verletzt sie und sagt, du bist nicht erwünscht. Das zweite ist, sie nimmt es nicht in ihr Herz, sondern sie gibt es in die Hände Jesu. Und das dritte, sie setzt gleichsam den Kontrapunkt und sagt sich auch laut, bei Jesus bin ich erwünscht, bei Gott bin ich erwünscht. Und so kannst du das auf jede Situation übertragen. Wenn jemand dir vorwirft, du schaffst ja nie was, lass es nicht in dein Herz. Gib es Jesus und sag ihm, Herr, ich weiß nicht, wie der zu der unverschämten Behauptung kommt, ich gebe es dir. Und dann sag gleich, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Oder mit meinem Gott schaffe ich vieles. Also setze da den Kontrapunkt und du wirst sehen, dass sich auch eine Verletzung nicht annähernd so auswirkt, wie das im anderen Fall eben dann sich breit macht. Also das ist das Erste. Wenn ich das Alte vergangen sein lassen will, dass das, was quergelaufen ist in meinem Leben, dass ich das in Gottes Hände lege und dann auch nicht mehr beackere. Es ist bei ihm gut aufgehoben und basta, fertig. Nun gibt es aber noch auch Verletzungen, die gar nicht von Menschen kommen. Und was kann ich denn da tun? Zum Beispiel eine schwere Erkrankung. Bei mir war das zum Beispiel so, um es von mir mal zu erzählen, dass ich kurze Zeit nach der Geburt sehr, sehr krank geworden bin, sterbenskrank. Ich hatte Lungenentzündung als Baby, Rippenfellentzündung, schwere Bronchitis, Lungenasthma. Also die Luft blieb mir buchstäblich weg und dabei insgesamt sehr, sehr hoch Fieber. Also meine Mutter, wenn ich nachts dann rüsselte oder Laute von mir gab, dann konnte sie mich gar nicht hochheben, damit ich den Schleim abhusten konnte, sondern sie konnte mich nur im ganzen Körbchen hochheben. Und der Hausarzt sagte, das war ja 1951, wenn wir ihn ins Krankenhaus geben, kommt er nicht mehr lebend zurück. Also meine Eltern haben da enorm viel getan. Dafür war ich ihnen auch, solange sie hier auf Erden gelebt haben, dankbar. Und dann habe ich es doch überlebt und als ich größer wurde, blieben aber diese Atemnotanfälle. Immer wenn ich als Kind im Bett dann eingeschlafen war, nach ein paar Stunden, heute weiß ich das natürlich, damals dann irgendwann auch, haben sich die Bronchien zugesetzt, bekam keine Luft mehr und ich dachte immer, da kommt jemand unterm Bett und drückt dir die Kehle zu. Deshalb habe ich auch als Kind noch bis 6, 7 Jahren jeden Abend nach dem Gebet mit meinen Eltern, wenn ich ins Bett gegangen bin als letztes, habe ich unter das Bett geguckt, ob der denn da liegt, der mir wieder die Kehle zudrückt. Und meine Mutter hat mich immer wieder beruhigt, aber es war mir ja fast ein Ritual, dass sie sagte, nein, Helmut, da ist doch niemand. Und auch sonst hat sich niemand versteckt, wir sind doch bei dir. Gut, irgendwann hatte ich das dann begriffen. Der Arzt hatte auch gesagt, dieses Lungenasthma geht entweder bis 6 Jahren weg, dann bis zur Pubertät oder nachher nochmal mit 18 Jahren. Es ging bei mir nicht weg mit der Pubertät, auch nicht vorher. Aber nachher mit 18 Jahren ging es weg. Was aber nicht wegging, waren die Albträume. Und deshalb erzähle ich euch das jetzt hier. Auch als 16, 17, 18-Jähriger hatte ich immer, oftmals in der Nacht einen Albtraum. Und das war, ich ging über eine Wiese und plötzlich, ohne dass ich es kaum merkte, kam ein Stier hinter mir hergerast. Und ich lief weg und er natürlich hinter mir her. Und immer, wenn er so knapp hinter mir war und ich das Gefühl hatte, jetzt rennt er über dich und zertrampelt dich, dann bin ich halt aufgewacht, war dann quatschnass geschwitzt und dann war der Traum wieder erstmal vorbei. Und ich habe das immer wieder im Gebet Gott gesagt, aber es ging nicht weg. Und dann kam mir mal der Gedanke, nach dem Traum lege ich mich wieder hin, erinnere mich an den Traum und da hatte ich Jesus schon als Herrn angenommen und sage, im Namen Jesu Christi weiche, du bist ein Stier Gottes und ich bin ein Kind Gottes. Das wirkte sich zuerst mal von den Albträumen nicht unmittelbar aus, aber nach einigen Monaten merkte ich, es wurde weniger. Der Stier blieb dann stehen. Und was mir immer wieder geholfen hat, dass ich wusste, ich bin ein Kind Gottes und in seiner Hand geborgen. Und nach ein paar Monaten war der Traum weg und ist auch nie mehr wiedergekommen. Ich hatte euch ja auch schon erzählt von manch anderen Geschichten, von meiner Angst vor den Hunden, auch vor Hunden, weil ein Schäferhund mich attackiert und gebissen hatte. Also ihr seht, also ich hatte auch mit Angst gut zu kämpfen, auch nachdem ich Jesus als Herrn angenommen hatte. Aber auch da war es so, dass mir das geholfen hat und nachher die Angst völlig weg war bis heute, nachdem ich immer wieder gesagt hatte, du bist ein Hund Gottes und ich bin ein Kind Gottes. Du gehst deine Wege, ich gehe meine Wege. Und deshalb habe ich euch das gesagt. Also ich möchte jeden von euch ermutigen, bleibt dran. Du siehst also sowohl das mit der Atemgeschichte, wie auch das mit den Hunden, das hat mich 20, 30 Jahre verfolgt und geplagt. Ich bin dann auch nochmal dran geblieben und hatte das Vertrauen, das muss ja nicht bis an mein Lebensende so bleiben. Und dann kam die Änderung. Und das Zweite, was ich euch ans Herz legen will, legt das immer wieder in die Hände Gottes und fragt ihn aber auch, ob du was dazu tun kannst. Das ist immer so. 95% dessen, worum es geht, tut Jesus, tut Gott, aber manchmal braucht es auch die 5% von uns dazu. Bei mir war das eben hier, dass ich dann mir der Gedanke kam, ich bin ja wach und ich weiß ja, dass das nur ein Traum war, aber dass ich dann sozusagen der Gefahr der Angst ins Auge gesehen habe und im Namen Jesu geboten habe, wegzugehen und mir selber versichert habe, ich bin als Kind Gottes in seiner Hand, und dann ist es gewichen. Solange du vor der Angst wegläufst, das war meine Erfahrung, kommt sie hinter dir her. Es ist wichtig, hier ins Angesicht zu schauen und im Namen Jesu den Weg einzuschlagen. So habe ich es halt erfahren, das muss bei dir gar nicht so sein, kann völlig anders sein. Aber guck einfach mal, bleib dran, das eine, und guck, was kannst du als Kleinigkeit auch dazu tun. Dann der dritte Punkt, wo Paulus sagt, eine neue Schöpfung, Neues ist geworden. Also jetzt kommt der Blick nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Gegenwart und die Zukunft. Auch dazu habe ich wieder zwei Punkte. Der erste ist, alle Sorgen und alle Ängste, auch von denen ich gerade geredet habe, leg immer wieder in Gottes Hand. Erinnere dich an das Wort Jesu, was er zum Beispiel im Matthäusevangelium sagt, im 6. Kapitel, Vers 25. Sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht, denn euer Vater kümmert sich um euch. Oder Jesus sagt im Johannesevangelium im 16. Kapitel, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt oder ich habe die Welt überwunden. Oder im Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Halte dich immer wieder an diesen Worten Jesu fest und er hält dich. In seiner Hand bist du geborgen. Du siehst es ja auch an Petrus, und selbst wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, halte dich an Jesus, rufe seinen Namen und du kannst sicher sein, dass er dich aus den Wellen heraushieft und in das Boot bringt, in sein Rettungsboot. Ja, das könnt ihr mit den Worten tun, die euch schon immer jetzt einmal begleitet haben, oder Versen aus der Bibel, die ihr auswendig gelernt habt. Haltet euch an seinem Wort fest. Denn Himmel und Erde, so sagt er, werden vergehen, aber du kannst sicher sein, die Worte Jesu und die Worte Gottes werden nicht vergehen. Sie geben auch dir Halt in allen Höhen und Tiefen. Und jetzt will ich noch einen zweiten Punkt nennen, mit Blick auf die Zukunft oder Gegenwart. Ein Punkt, der euch das Leben vielleicht ein bisschen leichter machen kann. Und zwar geht es im Stichwort hier um, wie wir uns anderen und uns selber auch gegenüber verhalten. Es gibt einen Paartherapeuten, einen Arnold Retzer, der ist der Meinung, dass wir oft uns selbst und auch unsere Beziehungen in Familie, Ehe, bei den Kindern und auch in der Kirchengemeinde mit Idealen überfrachten. Und dass wir gerade dadurch Probleme nicht lösen, sondern erst schaffen. Ich komme dann gleich nochmal zurück, wie er das meint. Und deshalb wirbt der Arnold Retzer als ein durchaus gefragter Paartherapeut. Er wirbt dafür, eine sogenannte resignative Reife zu entwickeln. Das ist ja ein putziges Wort, als ich das zuerst in einem seiner Bücher gelesen habe. Resignative Reife, das wäre ja das, was ich mir sage, wünsche ich mir als Letztes. Weil resignativ heißt ja resignieren oder Resignation. Ich gebe alles auf, ich resigniere, es hat keinen Zweck, es bringt ja eh nichts. Aber das ist hier genau nicht gemeint. Der Arnold Retzer provoziert gerne ein bisschen und er meint damit Folgendes. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Ein junger Mann und eine junge Frau lernen sich kennen, sie verlieben sich und sie ergänzen sich, weil sie so ganz, ganz unterschiedlich sind. Er ist ein sehr kreativer, spontaner, impulsiver Typ, der ständig neue Ideen hat und so, ja, man kommt mit ihm richtig in Schwung. Während sie ist eine eher zurückhaltende, ordnungsliebende, ja, eben das genaue Gegenteil. So wie sie es eben von zu Hause, von ihrem Zuhause her gewohnt ist. Und in den ersten Wochen, Monaten ihrer Ehe ergänzen sie sich wunderbar, sie sind einfach nur glücklich. Er schwärmt immer und sagt, wenn er sie nicht hätte, ginge ja alles drunter und drüber. Und sie sagt, ja wunderbar, er bringt so richtig Leben in die Bude. Das ist so am Anfang. Nach einer gewissen Zeit gewöhnen sich die beiden an die Ergänzung und manches fängt sie auch an zu nerven. Die Frau sagt, naja, Kreativität ist ja gut, aber Chaos ist was anderes. Muss er denn ständig alles liegen lassen, wo er es denn gerade gebraucht hat? Kann er sich nicht mal an bestimmte Dinge halten und die Zahnpasta, bevor er weggeht, zumachen? Kann er nicht seine Wäsche ein bisschen aufräumen und nicht alles nur im Schlafzimmer rumliegen lassen? Und so weiter und so weiter. Vor allen Dingen kann er sich nicht an das mal halten, was wir am Morgen vereinbart haben. Wenn ihm abends ein Gedanke dazwischen kommt, ist das schon wieder anders. Dann bekommen die beiden von beiden gewünschten zwei Kinder. Die Anstrengungen werden größer und plötzlich ist das, was am Anfang so anziehend war, nur noch nervig. Die Frau hatte die Hoffnung, wenn denn dann Kinder kommen, dann müsste er als verantwortlicher Vater, der er ja sein will, doch den Kindern ein Beispiel geben und nicht sich wie ein Chaot verhalten, was die Kinder natürlich dann schnell nachahmen. So, und nun sagt er, was kann man in dieser Situation tun, wo sich das im Laufe der Jahre dann mehr und mehr hochschaukelt? Das Erste ist natürlich, miteinander zu reden, sich mal eine ruhige Stunde zu nehmen. Also das, was Team F ja sagt, mal ein Ehepaarabend. Nicht dem anderen das gleich vorwerfen, sondern das Positive sehen, aber eben auch die eigenen Bedürfnisse mitteilen und schauen, wie man daraus Gutes draus macht. Wenn das beim ersten Mal nicht klappt, bei einem weiteren, man kann sich dann auch Literatur dazu holen, wie Christina und ich nehmen nach wie vor dieses schöne Buch, Frühstück mit Gott, als Anregung für Ehepaargespräche. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. So, wenn das auch nicht hilft, dann kann man sich mit Freunden mal zusammensetzen und schauen, ob man da eine Lösung findet. Wenn das auch nicht hilft, kann man ein Seminar mal bei Team F machen, die ja solche Paarabende und Wochenenden anbieten. Na, und wenn das auch nicht hilft, dann kann man halt einen Therapeuten hinzuziehen. Und jetzt sagt der Arnold Retzer als Paartherapeut und andere bestätigen das, kann es gelingen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Es kann aber auch sein, dass genau das nicht klappt, weil jeweils der Sollwert des einen sich von dem Istwert des anderen deutlich unterscheidet. Das heißt, der Sollwert von der Frau wäre, er kann doch ein bisschen ordnungsgemäßer, strukturierter, verlässlicher in Absprachen und sein. Und der Sollwert des Mannes könnte ein bisschen mehr darlegen, zu sagen, naja, ich will mich drum bemühen, auch wenn ich alle Ansprüche eh nicht erfüllen kann. Dann würden die sich so in der Mitte treffen. Wenn aber beide gar nicht in der Lage sind, an dem Sollwert was zu verändern, dann, so sagt der Arnold Retzer, bleibt vielleicht als einziger Ausweg, um ein Scheitern zu vermeiden, die sogenannte resignative Reife. Das heißt, ich akzeptiere, dass der andere eben so ganz anders ist, als ich es mir mal erhofft und gedacht hatte, dass ich aber auch seine positiven Seiten sehe und wir gemeinsam in der Situation halt das Beste draus machen. Also das wäre dann die Reife und das Resignative wäre halt manche Dinge auch einfach mal laufen zu lassen. Und Retzer sagt, wenn man das tut, dann kann es sein, dass andere Dinge, die einem auch wichtig sind, schon sehr gut gelingen, aber die eine oder zwei halt nach wie vor sich hinschlurren. Das wäre dann resignative Reife. Und das wünsche ich dir und uns auch für, ja, jetzt die Gegenwart wie auch die Zukunft. Du könntest statt resignativer Reife auch ein Stück Gelassenheit nennen. Zu schauen, was läuft gut, zu schauen, wo will ich mich einsetzen und dann zu schauen, wie können wir das Beste machen, sei es in der Familie, der Ehe, mit den Kindern, in der Kirchengemeinde, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Dass wir die Ideale sehr wohl im Blick behalten, aber nicht krampfhaft daran festhalten, sondern uns festhalten an Jesus Christus. Und das gilt für alle Berufe. Ich war ja knapp 40 Jahre in der Kirchengemeinde. Auch da ist es nicht anders als in vielen Betrieben, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt's. Daher, so sagt Paulus, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus fügt hier vor dem Neuen nochmal ein Siehe. Das kommt offenbar nicht von automatisch. Er hätte auch sagen können, guck doch mal bitte genau hin. Guck doch mal, Neues ist bereits am Wachsen. Und so möchte Gott dir Frieden geben über die Vergangenheit, Freude für die Gegenwart und Hoffnung für die Zukunft. Denn er ist bei dir. Amen.